Wirklich, ich liebe Gottes Gegenwart. Es ist einfach was anderes, wenn er da ist. Puh. Ich habe, glaube ich, noch nie diese Botschaft gepredigt zu einem Publikum, das mehr bereit war als ihr. Ich habe echt hier eine Gemeinde gesehen, die voll ist von Vätern und Müttern. Und ich hoffe, dass heute was aus euch rausgezogen wird und freigesetzt wird. Wir kommen hier als Team, wir sind unwiderstehliche Söhne und Töchter. Und wir ziehen einfach Vaterschaft und Mutterschaft aus euch raus. Und ich predige die Predigt. Ich habe die schon an mehreren Orten gepredigt. Die heißt Vaterschaft und Sohnschaft. Und ja, da sind die Mütter und Töchter auch mit einbezogen. Und ich predige die im zweiten Jahr bei uns an der Schule zu meistens sehr jungen Leuten. Und ich merke, dass diese gleiche Botschaft für junge Menschen ist und für alte Menschen ist und gleichzeitig, die löst bei beiden was aus, was ganz besonders ist. Und ich glaube, dass diese Botschaft hier auf sehr fruchtbaren Boden fallen wird in dein Leben. Ich war gerade dran erinnert, als ich dort saß, was Gott zu mir gesagt hat. Als ich im Flieger saß nach meinen 3 Jahren in Reading. Ich war fertig mit der Schule und bin zurückgeflogen. Und er sagt zu mir: Simeon, da gibt es eine geistliche Elite in Deutschland, die schläft. Die schläft und schlummert. Und ich habe gemerkt, krass, ich will sehen, wie diese Elite aufwacht. Wie diese geistliche Elite aufwacht. Und das seid ihr. Und ich spreche jetzt mal einfach so zu euch. Ihr habt wirklich 20, 30 Jahre mit Jesus gebaut. Und vielleicht lief es manchmal nicht so, wie ihr es euch erwartet habt. Und vielleicht war manchmal doch der Alltag und das Leben und die Familie mehr Arbeit und mehr. Und vielleicht war da mit Gemeinde vielleicht Enttäuschung da und vielleicht nicht so, wie ihr es euch erwartet habt. Aber Gott hat zu mir damals gesagt: Simeon, da gibt es eine geistliche Elite in Deutschland, die schläft. Und ich wusste, als er das gesagt hat, so ist es möglich, dass sie aufwacht. Und wenn wir in Deutschland was Neues erleben, dann spielt ihr eine wichtige Rolle. Weil ich sage euch eins, wir brauchen euch. Ich bin so beeindruckt von meinen Eltern. Meine Mutter, die sitzt seit 30 Jahren, will die Beziehung mit Jesus haben. Und die hat nie aufgegeben. Egal, wie krass das Leben war. Es gab gar keine Option, Jesus nicht dabei zu haben. Meine Eltern haben uns das so krass vorgelebt. Und ich will euch das ermutigen, Gott sieht euch als geistliche Elite in diesem Land und er will euch wieder aktivieren. Und ich hatte gerade diese Frage. Weil ich glaube, dass Erweckung nach Deutschland kommen wird. Und ich habe eine Frage an euch. Seid ihr bereit, das nochmal zu glauben? Amen. Seid ihr bereit, es mit uns nochmal zu glauben? Egal, was passiert ist über die ganzen Jahre, seid ihr bereit, es mit uns nochmal zu glauben? Weil wir glauben es wirklich. Ich weiß es, meine Generation, wir haben unserer Schule 100 hungrige Studenten. Ja, und feier sind, die legen ihr ganzes Leben nieder. Die legen nieder, so zu denken, wie die Welt denkt. Die legen nieder, was die anderen Leute sagen. Ich habe das gesehen, ich sehe das jede Woche mit meinen eigenen Augen. Und Gott hat mir das versprochen. Er hat gesagt, Simeon, du wirst nicht sterben, bevor du Erweckung in Deutschland erlebt hast. Und das ist meine Frage einfach an euch. Könnt ihr mit uns nochmal glauben, dass es passiert? Wir brauchen euch. Ich will euch eine Geschichte erzählen von einem jungen Mann, den habe ich in Reading auch kennengelernt. Ich war in meinem dritten Schuljahr und ich hatte dort das Deutschlandgebet geleitet und wir haben dort einfach eine gute Zeit gehabt. Der heißt Vincent Lang und der war dann im ersten Jahr und kam so in Reading an und hat sich beim Lobpreisteam beworben, wurde genommen, hat dort Klavier gespielt. Und ich hatte irgendwie so einen Eindruck, ich will mich einfach mal mit dem auf einen Kaffee treffen, einfach fragen, so seine Lebensgeschichte, einfach mal hören, was Gott bei ihm gemacht hat. Und wir treffen uns, wir trinken so zusammen Kaffee. Übrigens im gleichen Café, wo ich auch mit meinem Vater war. wir sitzen dort und ich höre mir seine Geschichte an und auf einmal sagt Gott zu mir, Simeon, Vincent ist Lobpreisleiter und er singt und er wird singen und ich sehe auf einmal ein Bild, wie er in Stadien in Europa singen wird. Ich sehe, wie er singt in einem Stadion. Und ich sage so, Vincent, kann es sein, dass du singst, also dass du Lobpreis machst und singst? Er so, nee, also ich mache nur Lobpreis, ich singe aber nicht. So, nee, ich spiele nur Klavier. Und ich dann so, ja, ich meinte jetzt nicht, ob du schon auf der Bühne singst oder so, sondern auch irgendwie zu Hause. Und er so, ja, voll, also immer wenn ich Klavier spiele, singe ich auch dazu. Und ich habe gesagt, Vincent, du bist berufen zu singen. Und ich sehe, wie du in Deutschland Lobpreis machen wirst und die Kultur in Europa bringen wirst, Lobpreis reinbringst. Ich habe gesehen, ich habe ihm gesagt, ich sehe, wie du in Stadien singen wirst und Lobpreis, Leute, tausend in Lobpreis führen wirst. Und wir waren dort, es war ein tiefer Moment und ich habe dieses Bild eingebrannt noch in meinem Kopf. Ich habe dieses Stadion vor meinen Augen gesehen, vor meinen inneren Augen gesehen und dann habe ich ihm gesagt, Vincent, ich will, dass du nächste Woche im Deutschlandgebet einfach mal Lobpreis leitest. Und er so, einfach mal ein Lied. Und er so, nee, das kann ich nicht. Ich will das nicht. Und weiß ich nicht, ich bin mir so unsicher. Und ich so, Vincent, nur komm, ein Lied. Und er so, ja, okay, ich bin dabei. Und hat dann nächste Woche, kam er ins Deutschlandgebet und er hat gesungen. Und diese Stimme war unglaublich. Der hat einfach uns alle in die Gegenwart genommen. Und wir waren so, wer ist dieser Mann? Was ist da los? Und nach dem Jahr habe ich dann das Deutschlandgebet ihm übergeben, habe es ihm übertragen, habe gesagt, Vincent, kannst du das nächstes Jahr leiten? Und hat es dann geleitet. Und ja, irgendwann habe ich bei Awakening Europe so mitgedient, habe dort so einen Bus rumgefahren, so Leute mal rumgefahren, habe dann Vincent so reingesneakt. Wir haben so Bethel Music so vom Hotel zum Flughafen und was auch immer, so zum Event und so hin und her gefahren und habe ich so Vincent in meinen Bus gesneakt und dann so, die haben sich alle ja nicht gewundert, wer das ist, der war halt einfach in meinem Team und und dann so ein Jahr später ist er zu Awakening dann ins dritte Jahr gegangen und auf einmal war ich in Wien und Vincent sagt mir so, Simeon, weißt du was, vor Heidi Baker werde ich ein Lied singen. Dann waren wir bei Awakening Europe auf diesem Riesen-Event in Wien mit, keine Ahnung, wie viel, 5.000, 6.000 Leuten, 8.000 Leuten, keine Ahnung. Und dann saßen wir dort in diesem Stadion und auf einmal sehe ich den Moment, der vor meinem inneren Auge real geworden, vor meinem echten Auge real geworden ist, den ich davor nur in meinem inneren Auge gesehen habe. Und dieser Typ, und es war so krass, dieser Moment war eigentlich so, Gott ist so crazy manchmal, er übertreibt manchmal. Der hätte ja auch in einer Band mitspielen können und singen können, aber er hat alleine am Klavier gesessen. Nur er und das Klavier und das ganze Stadion. Und Vincent nimmt das Stadion in die Glory und als nächstes wäre eigentlich Heidi Baker dran gewesen, um zu predigen. Und Heidi lag einfach nur auf dem Boden und wollte gar nicht, Vincent sollte weitermachen. Das ganze Stadion war in der Gegenwart und Lobpreis. Und ich stehe nur am Rand und ich so, Vincent! Und dann, danach kam seine Mutter zu mir und sagt so, irgendein verrückter Typ hat Vincent geschrien. Und dann habe ich gemerkt, das muss Simeon gewesen sein. Und ich so, ja, ich war's. Und ich wusste so, krass, dieser Moment ist real geworden. Und Vincent stand nach diesem Event vor mir und sagt so, Simeon, ohne dich wäre ich niemals dort, wo ich heute bin. Niemals. Ich weiß gar nicht, wo ich wäre, ohne dass du in mein Leben gekommen wärst. Und er war in Bethel, er hatte Sachen erlebt, das ist krass. Und er hat gesagt, du hast was freigesetzt in meinem Leben, was ich in der Zeit gebraucht habe. Jetzt beim letzten Awakening in Rotterdam, Vincent, der hat, die waren die Hauptband, die haben das ganze Stadion in die Gegenwart geleitet und ich war einfach nur umgehauen, wie Gott diesen Mann benutzt für Lobpreis in Europa. Wisst ihr, und was wir brauchen in dieser Welt, sind Väter und Mütter. Die Söhne und Töchter großziehen. Die mehr an dich glauben, als du jemals in deinem Leben an dich geglaubt hast. Ich erzähle euch diese Geschichte, erstens, weil ich da richtig stolz drauf bin, was Gott gemacht hat. Und zweitens als Zeugnis für euer Leben. Und das Ding ist, es ist nur ein Zeugnis. Ich kann so viele Geschichten erzählen und ich kann euch eins sagen. Ich bin zwar jung, aber ich bin ein Vater. Und ich spreche zu euch als ein geistlicher Vater. Und ich weiß das in meinem Leben, weil ich viele, viele Menschen schon großgezogen habe, viele Menschen begleitet habe und gesehen habe, wie Gottes Herz Menschen verändert und wie Worte wahr geworden sind, die die Person nicht glauben konnte. Ich habe es gesehen, ich habe es erlebt in diesem Land. Mehrfach, viele, viele Leute, die in ihre Berufung reingetreten sind und wachsen. Und ich sehe das jede Woche. Und ich will echt was bei euch ermutigen und rausholen. Vaterschaft und Mutterschaft ist das Natürlichste, was passiert, wenn wir erkennen, wer wir sind in Jesus und Sohnschaft oder Tochterschaft erleben bei unserem himmlischen Vater. Gott möchte dich nicht nur, dass du deine 30 Jahre in der Kirche jeden Sonntag einfach eine Botschaft empfängst. Er will dich verändern, dass wenn du Sohnschaft, Tochterschaft erlebt hast, dass du irgendwann zu einem Vater und einer Mutter wirst. Wisst ihr, und in dem es ist immer so, wenn man die ersten und die letzten Worte sind immer das Wichtigste. Ich hatte jetzt noch kein leibliches Kind, aber es ist so, ihr habt ja mal Eltern reden gehört, wenn das Baby kommt und dann irgendwann kann es laufen, irgendwann kann es sprechen und so. Und dann redet man so über das erste Wort, ne? Und das Ding ist so, die ersten und die letzten Worte, die sind immer extrem wichtig und an die erinnert man sich. Und so ein Baby hat dann so, die Mama ist total überzeugt, dass das Baby Mama gesagt hat, der Papa ist überzeugt, dass Papa gesagt hat, der hat es eigentlich so ja gesagt. Und keiner weiß, was es gesagt hat, aber man ist überzeugt, ich habe das gehört. Und dann, oder kennt ihr so Filme, und dann wird jemand erschossen, liegt auf der Straße. Und atmet seine letzten Atemzüge und sagt so, erzähl meiner Familie, dass ich sie liebe. Weißt du, so, und dann setzen die Geigen und alle nur sitzen im Kino und weinst. Und versteht ihr den Moment so? Und das Ding ist, genau so ist es, sind es die ersten und die letzten Worte sind so wichtig. Wisst ihr, es gab eine Zeit, 400 Jahre zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, wo eigentlich Schweigen war. Da gibt es zwar die Bücher, die man nachlesen kann, aber da gab es kein Sprechen Gottes in der Zeit. Es war einfach kein Buch aus dieser Zeit, es ist zur Schrift hinzugefügt worden. Und wir können uns auch an die ersten Male, wo Gott geredet hat, können wir uns erinnern, wo Mose Gott fragt, wie er ihn den Israeliten vorstellen kann. Und er sagt, ich bin der ich bin. Und wo er sich dann vorstellt, als er an Mose vorbeigeht und er ist gütig und freundlich und langsam zum Zorn und so weiter. Und es ist so krass, so diese ersten Worte Gottes sind so gewaltig und gleichzeitig ist es richtig wichtig, was die ersten und die letzten Worte sind. So in der Offenbarung, so der Geist und die Braut rufen, komm. Puh. Und das Alte Testament endet mit diesem Vers. Könnt bei Matthäus 1 mal aufschlagen und dann zwei Seiten zurückblättern. Falls ihr nicht wisst, wo Maleachi ist. Matthäus findet man immer ein bisschen leichter. Maleachi 3, Vers 23 und 24. Ich lese es einfach mal vor. Ihr könnt auch einfach mir zuhören, wie ihr möchtet. Da steht, siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er, der Prophet Elia, wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder den Vätern wieder zuwenden. Damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlagen muss. Anderes Wort für Bann, Fluch. Darauf kommen wir später zu. Oder nee, wir gehen da direkt rein. Also, da steht, bevor der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, das heißt, bevor Jesus nicht nur das erste Mal kommt, sondern wiederkommt, der Tag des Gerichts kommt, muss noch was passiert sein. Bevor das passiert, kommt Elia wieder und er wird das Herz der Väter den Söhnen und das Herz der Söhne den Vätern zuwenden. Seid ihr da dabei? Wir machen heute ein bisschen Bibelschule. Seid ihr ready dafür? Genau. Und wisst ihr, Vaterlosigkeit ist eines der größten Probleme, die wir in dieser Welt haben. Einer der größten gesellschaftlichen Dinge. So viele Sachen sind auf Vaterlosigkeit zurückzuführen. Selbstmord, Gedanken, Gewalt, einfach Kriminalität überhaupt und auch Armut. Verschiedene gesellschaftliche Dinge sind immer wieder zurückzuführen. Die Leute, die keinen Vater im Leben hatten, die nicht ein gesundes Elternhaus hatten, es ist oft darauf zurückzuführen. Und natürlich, Gott kann das alles wiederherstellen. Aber die meisten Probleme auf dieser Welt sind erstens auf mangelnde Intimität mit Gott zurückzuführen und zweitens auf die mangelnde Vaterliebe. Und wisst ihr, Vaterlosigkeit ist Vergänglichkeit. Da steht, Elia wird kommen und er wird das Herz der Väter den Söhnen zuwenden, den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Vätern. Und dann steht als nächstes da, damit ich das Land nicht mit einem Fluch, mit einem Bann schlagen muss. Okay, jetzt können wir als Schlussfolgerung eigentlich rausziehen, dass wenn Herzen von Vätern nicht den Kindern zugewandt sind, das Herz von Kindern nicht den Vätern zugewandt ist, wisst ihr, was dann passiert? Dann steht das Land unter einem Fluch. Das heißt nicht, dass Gott dieses Land jetzt verflucht, aber der Fluch ist Vaterlosigkeit und der Fluch davon ist Vergänglichkeit. Wenn das Herz der Generationen nicht zueinander gewandt ist, ist als Resultat Vergänglichkeit. Was bedeutet das? In Römer 8, Vers 18 bis 23, ich lese es mal vor, da steht, denn ich bin überzeugt, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Halleluja. Wenn ihr jetzt gerade am Leiden seid, es ist nichts im Vergleich, was an Herrlichkeit verheißen ist. Denn die gespannte Erwartung der Schöpfung sehnt die Offenbarung der Söhne Gottes herbei. Die Schöpfung, dieser Baum dort hinten, diese Wiese, diese Blumen, diese Berge, die warten darauf, dass Söhne Gottes geoffenbart werden. Und wenn wir über Söhne reden, dann reden wir auch über Töchter. Ja, ihr dürft euch da gerne mit einbeziehen. Die ganze Schöpfung, die sehnt sich danach, dass die Gemeinde, dass die Schöpfung, dass die Kinder Gottes erkennen, dass sie Kinder Gottes sind. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit hin zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Also die Sklaverei ist eigentlich Sterblichkeit und Vergänglichkeit. Eigentlich Vaterlosigkeit. Versteht ihr, was ich meine? Und das ist der Fluch. Und die Schöpfung wartet darauf, dass wir erkennen, was es bedeutet, zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes hinzugehen. Ich lese mal weiter. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt. Bis jetzt, nicht nur sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben. Auch wir erwarten seufzend die Sohnesstellung, die Erlösung unseres Leibes. Und genau das, was wir am Morgen eigentlich heute gehört haben, wir erwarten diese Berührung vom Vater. In uns ist der Schrei danach, dieser Drang danach, in dieser Sohnesstellung, in dieser Kindesstellung Gott gegenüber zu laufen. Seid ihr bei mir? Könnt ihr es nachvollziehen, was ich sage? Gut, dann gehe ich nicht mal weiter. Und zwar der Fluch ist die Vergänglichkeit und in anderen Worten Generationslosigkeit. Wenn das Herz der Väter nicht den Kindern zugewandt ist, das Herz der Kinder nicht den Vätern, dann sind wir in Generationslosigkeit. Und wisst ihr was? In Generationslosigkeit muss jede Generation sich alles selbst erkämpfen. In Generationslosigkeit gibt es kein Erbe. Da gibt es nichts so, ey, ich habe mein Leben lang gearbeitet, ich habe vorgesorgt, hier ist doch, du gehst jetzt an die Uni, komm, hier sind 50.000 Euro. Versteht ihr, das ist was, du stehst jetzt auf meinen Schultern, du stehst jetzt auf einem Erbe, du stehst jetzt, versteht ihr, wir müssen auch Erbe neu definieren. In unserer Welt heißt Erbe, du bekommst Erbe, wenn du stirbst. Aber wisst ihr, Erbe im Reich Gottes, wir halten jetzt schon Anteil daran. Und was ist die größte Freude eigentlich von einem Opa, ist zu sehen, wie ein Kind oder ein Enkelkind schon das Erbe bekommt und während er noch lebt, damit das Leben auf einem anderen Level leben kann. In Generationslosigkeit muss jede Generation sich jede Offenbarung neu erkämpfen. Wow, ich bin geliebt von Gott. Okay, ich gebe es aber nicht weiter an die nächste Generation. Und was muss die nächste Generation? Wir müssen nach Reading fliegen, an einen Ort, wo die was kultiviert haben, wo wir was gebaut haben, um dort was zu empfangen, was wir in Deutschland nicht empfangen konnten. Wir müssen an einen Ort, wo Generationsdenken gelebt wird, um dort reinzutreten. Ich habe vor Reading noch keine einzige Heilung in meinem Leben gesehen, aber dann war ich dort. Dann war ich mit jemandem unterwegs, der in Heilung wandelt. Danach habe ich Heilung in meinem Leben gesehen. Es war nicht meine Anstrengung, nicht meine Leistung, es war ein Erbe. Auf mich kam was, ich kam in ein Haus von Vätern und Müttern, die ihre Tür aufgemacht haben und gesagt haben, hier, alles, wofür wir gekämpft haben, ist umsonst für dich verfügbar. Empfang es, wir legen dir die Hände auf. Umsonst habe ich es empfangen und umsonst gebe ich es weiter. Der Durchbruch. Generationslosigkeit muss jede Generation sich die Durchbrüche selbst erkämpfen, die Generation vorher nicht erkämpft hat. Deine Familie erkämpft mit Mangeldenken seit 5 Generationen. Und was macht die Mutter? Die bringt dem neuen Kind wieder Mangeldenken bei, weil sie nie gelernt hatte, diese Linie durchzubrechen. Manche Leute nennen das vielleicht Generationsfluch. Ganz ehrlich, ich glaube eigentlich nicht wirklich an geistige Generationsflüche, ich glaube aber an Gedankenfestungen, die von Generation zu Generation weitervererbt werden. Und weißt du was, wenn du an deine Wurzel gehst, von deiner Unsicherheit und von der Verletzung und von dem, was nicht Reich Gottes Denken ist, sondern was deutsches Denken ist, und du brichst es durch und sagst, endet mit mir. Meine Kinder wissen, dass sie geliebt sind. Ich werde es aussprechen. Ich werde immer wieder sagen, ich bin stolz auf dich. Egal, ob man das in Deutschland macht oder nicht. Ich werde meine Kinder, ich werde für die da sein. Ich werde mit denen spielen. Versteht ihr, was ich meine? Ich breche ein Muster durch. Nichts gesagt ist genug gelobt. Dieser Satz ist aus den Pforten der Hölle. Es stimmt überhaupt nicht. Der Vater hat was gesagt. Der Vater im Himmel hat was gesagt. Er musste Jesus nicht, ja, Jesus weiß es doch schon. Er hat es über Jesus ausgesprochen. Generationslosigkeit muss sich jede Generation den Wohlstand selbst erkämpfen. Wisst ihr, wir haben vor 100 Jahren ungefähr, 120 Jahren, haben wir eine Erweckung erlebt in Azusa. Da ist der Heilige Geist ausgebrochen, da sind Heilungen passiert, da sind Leute im ganzen Umkreis. Warum mussten wir von vor 20, 30 Jahren Heilung neu entdecken in unserer Generation? Weil es nicht weitergegeben wurde, weil Vaterschaft irgendwann aufgehört hat. Die Leute, die dabei waren, das war für die alle krass, die haben was erlebt, die haben das bestimmt bis zu den Rest ihres Lebens den Leuten irgendwie erzählt, aber die haben die Leute nicht trainiert, die haben nicht darin gewandelt und es Generation für Generation weitergegeben. Wisst ihr, der Fluch, wenn der Vater, das Herz des Vaters nicht mit den Kindern und das Herz der Kinder nicht mit den Vätern verbunden ist, ist Generationslosigkeit. Und wisst ihr was, da braucht nichts Geistliches passieren. Das ist der Fluch selbst. Ich war mal in Uganda und hatte da ein Gespräch mit einem Jungen, in den ich mich auch investiert habe. Ich habe gefragt, wie läuft denn dein Schulunterricht? Und er hat dann einfach so erzählt, ja, wir lernen einfach von morgens um 6 bis abends um 10 sitzen die im Klassenzimmer, ein bisschen nachmittags noch Pause und da sitzt ein Lehrer vorne und liest das Schulbuch vor und erwartet, dass die Kinder es verstehen. Und dann dachte ich mir, ja, kein Wunder, die machen 6 Tage die Woche Schule. Jeden Samstag auch, von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr abends. Und ich habe mir das angehört und ich konnte es nicht fassen. Und ich habe gemerkt, wow, warum haben wir eigentlich in Deutschland so einen, sagen wir, Wohlstand? Weil die Generationen gelernt haben, dass schon in der Schule dein Lehrer weiß selbst, wie man was aufbaut, wie man mit Finanzen umgeht, wie man Weisheit weitergeht. Versteht ihr, was ich meine? Eine Generation, eine Gesellschaft, die sich selber schon aufgebaut hat. Aber es gibt noch was neben der deutschen Gesellschaft. Es gibt das Reich Gottes. Und der Segen Gottes, der Fluch ist in Generationslosigkeit. Und der Segen Gottes ist in Vaterschaft und Mutterschaft. Generationslosigkeit bedeutet Vergänglichkeit, Vaterschaft bedeutet Beständigkeit. Vaterschaft ist Generationsdenken. Wie wird man denn zu einem guten Vater? Also ich spreche jetzt auf Vater, wenn ihr Frauen seid, dann nehmt es als Mutter. Okay, ich werde es nicht jetzt die ganze Zeit wiederholen. Wie wird man denn zu einem guten Vater? Man fängt damit an, indem man ein guter Sohn ist. Jeder gute Vater hat irgendwann gelernt, in Sohnschaft zu wandeln. Wenn du es nicht bei deinem eigenen Vater gelernt hast, dann kannst du es bei Gott lernen. Fang an, ein guter Sohn, eine gute Tochter zu sein bei Gott. Wie wird man ein guter geistlicher Sohn? Man sucht sich geistliche Väter. Man sucht sich Leute, die nicht investieren. Ich habe ein paar Tipps, wie man geistliche Väter findet. Das erste ist wirklich das Wichtigste. Die Person muss nicht irgendwas können oder irgendwas haben oder was auch immer. Diese Person muss an dich glauben. Das ist die Voraussetzung für Vaterschaft und Mutterschaft im Geist. Eine Person, die mehr an dich glaubt, als du an dich glaubst. Punkt. Wir machen das manchmal so kompliziert, aber ich kann das doch nicht. Das ist es. Es ist so wichtig zu verstehen, dass dein geistiger Vater nicht besser sein muss als du. Wenn ich so denken würde, dann müsste ich halt irgendjemanden, keine Ahnung, finden, der vielleicht schon eine Bibelschule in Deutschland gegründet hat. Die Leute kann man halt an einer Hand abzählen. Versteht ihr? Man muss nicht das Gleiche finden, sondern eine Person, die einfach weitergelaufen ist, die Jahre vor dir gegangen ist. Und es ist auch möglich, geistiger Vater sein für Leute, die älter sind als du. Das ist auch in Ordnung. Aber such dir jemanden, der dich an dich glaubt und dich aus Gottes Augen sieht. Wisst ihr, wenn dein Standard ist, dass du weiter sein musst als deine geistlichen Kinder in allen Bereichen. Versteht ihr, es gibt ja so eine Generation, die kommen jetzt zurück von Bibelschule, die haben Sachen erlebt, die haben Leute, die einfach hier in der Gemeinde sind, einfach noch nicht erlebt. Dann erzählen die von Reisen und von Bildsoffenbarungen und von Predigten, da explodiert einem der Kopf, und von Missionsreisen nach Indien und nach Afrika, und man hat das Wunder gesehen und die Crusade gepredigt und das gemacht. Aber wisst ihr, wenn man Kinder, geistige Kinder, nur bis zu dem Punkt begleiten könnte, wie groß man selber ist, dann müssten wir ja immer Vaterschaft aufhören, sobald die über uns hinauswachsen. Aber wisst ihr was? Bei Vaterschaft ist es ja das Ziel. Wie willst du Leute hochziehen, wo du zum Ziel hast, dass sie über dich hinauswachsen? Und jedes Mal, wenn jemand über dich hinauswächst, musst du aufhören, dich in die Person zu investieren. Es ergibt gar keinen Sinn, aber viele Leute denken so. Und das andere Extrem, was noch schlimmer ist, ist, dass du dann deine geistigen Kinder klein halten musst und ihnen Möglichkeiten verweigerst und ihnen verbietest zu reden oder zu denken und ihnen keine Möglichkeiten gibst, zu dienen und groß zu sein. Versteht ihr, das Ding ist, was wir lernen müssen als geistige Väter und Mütter, ist, unseren Stolz niederzulegen, zu sagen, ich investiere mich in dich, weil ich an dich glaube. Nicht, weil ich weiter bin, weil ich das schon erlebt habe, was du erlebst, weil ich vielleicht die gleiche Situation hatte, sondern weil ich an dich glaube. Beides erlebt man in der christlichen Welt. Es gibt hungrige junge Menschen ohne geistliche Eltern, weil sie sich von niemandem ins Leben sprechen lassen wollen. Ich habe jetzt 3 Jahre Beste, ich habe das Beste, die beste Lehre, ich war auf der Schule der Weckung, hier krass, wir hatten Gemeinschaft, Community, wir hatten Worship-Abend, das war so krass dort und verrückt. Und die lassen sich nicht ins Leben sprechen von jemandem, der nicht mehr Verrücktes erlebt hat oder hungriger ist als man selbst. Und das muss unsere Generation aufgeben, das müssen wir aufgeben, sagen, hey, ich kann empfangen. Und ich sage euch eins, es passiert, wir sind bereit, wir sind hungrig, wir wollen unser Leben gesprochen bekommen. Oder es gibt ältere Leute, und das sehe ich ganz oft in Deutschland, die Angst haben, sich in jemanden zu investieren. Die vielleicht von der Bibelschule gerade kommen oder von einem Missionsjahr, weil sie denken, dass sie nichts zu geben haben. Und wisst ihr was? Das ist eine dicke, fette Lüge vom Feind, die dir sagt, bleib in Generationslosigkeit. Sonst kommt ja ein Segen auf dein Leben oder in deine Gemeinde oder in deinen Dienst oder in deinem Umfeld. Du kannst es nicht. Was will denn die Person von dir? Was hast du denn zu geben? Was willst du denen denn noch erzählen? Die haben doch alles gehört, was man hören kann. Wisst ihr, wir brauchen von euch keine Predigt. Vielleicht manchmal schon. Was wir brauchen, ist eine Person, die uns einlädt zum Kaffee, zum Abendessen, die für uns kocht. Immer wenn ihr einladet, immer bezahlen. Ganz wichtig, immer bezahlen. Setze die Person hin und dann, wie mache ich das denn? Ganz einfach, frag ihn, wie es der Person geht. Es hört sich so simpel an, aber wisst ihr, wie wenig das gemacht wird? Wo sind deine Freunde, die 20 Jahre jünger sind als du? In wen investierst du dich, der 10 Jahre jünger ist als du? Aber wie fragt man denn so eine Person? Wie macht man das denn? Geh hin und sag nicht, hey, ich will deine geistliche Mutter werden, ich will dein geistlicher Vater werden. Sondern geh hin und sag so, hey, ich würde einfach gerne mal hören, wie es dir geht. Hältst du Lust, auf einen Kaffee vorbeizukommen? Leute, ich sage das jetzt so simpel, weil das ist das, was wir brauchen. Und dann setzt ihr euch uns dahin, dann hört ihr uns eine Stunde zu, dann sagt ihr, kann ich für dich beten? Und dann betet ihr und dann sagt ihr, Gott segne dich, und dann sagt ihr Tschüss. Und 3 Tage später schickt ihr eine Nachricht und sagt, hey, ich glaube an dich, ich habe gerade für dich gebetet. Wisst ihr was? Das verändert die Welt. Ihr müsst nicht hier stehen, ihr müsst nicht wie Yannick sein und ihr müsst nicht das und das machen. Was wir brauchen, ist Christen, die Söhne und Töchter wurden, die jetzt die Rolle von Vätern und Müttern einnehmen. Es ist so simpel. Essen verändert die Welt. Wenn du kochen kannst, bist du eine geistige Mutter. Du kannst wahrscheinlich besser kochen, als du denkst. Ja, und als Vater kann man auch gut kochen, wenn man weiß, wie man dafür bezahlt. Deine geistlichen Eltern müssen nicht berühmt sein. Sie brauchen einfach ein Vater- oder Mutterherz. Habt ihr das verstanden? Unsere Generation wartet darauf, dass jemand von euch kommt und sagt, ich will einfach mal hören, was Gott gerade in deinem Leben macht. Kann ich für dich beten? Punkt, fertig. Mehr brauchen wir nicht. Der Rest wird sich entwickeln. Ja, wie werde ich denn geistiger Vater, geistige Mutter? Mach keinen Titel drauf. Fang einfach an ein paar Leute zu glauben. Andersrum, wie finde ich geistige Eltern? Man platziert sich selber als Sohn oder Tochter. Man kommt an und fängt an, sich zu positionieren. Ich sehe eine Person in der Gemeinde und keine Ahnung, die inspiriert mich, hat vielleicht eine Erfahrung im Glauben, was auch immer. Und ich gehe einfach nach dem Gottesdienst hin und ich fange an, mich innerlich zum Empfangen zu positionieren. Ich empfange von der Person. Und wisst ihr was? Ein echter Vater, eine echte Mutter wird darauf anspringen. Das ist wie ein Köder. Wirklich so, die springen darauf an. Die spüren, ein Herz ist offen. Das spürt man. Als Vater und Mutter, man spürt das. Lauf nicht herum und nenn alle, die du kennenlernst, deinen Vater oder deine Mutter, sondern fang an, dich im Herzen so zu platzieren. Der Rest kommt von alleine. Am Anfang musst du nichts kommunizieren. Es ist ein Akt, der im Herzen stattfindet. Wisst ihr, wenn ich in den Raum reinkomme, ich bin Vater. Ich habe mich einfach entschieden, ich komme in den Raum rein. Mir ist egal, wie alt ihr seid, ich habe so viel Ehre und Respekt für euch, aber ich komme in diese Gemeinde und ich bin in diesem Raum einfach ein Vater. Und man sieht ganz schnell, wer von den Leuten nimmt es in Anspruch. Und natürlich, ich brauche auch Freunde, ich brauche selber auch geistige Eltern und so weiter. Aber ich sehe in der Schule, ich sehe das ganz schnell. Im ersten Jahr, ich komme rein, ich bin dort Vater und ich sehe nach ein paar Wochen, die Leute kommen zu mir. Die wollen Gebet, die wollen Umarmung, die stellen Fragen und so weiter. Laden mich zum Essen ein. Ist auch gut. Andersrum, wenn du geistige Eltern haben möchtest, frag doch eine Person, hey, ich würde gern von dir lernen. Hast du Zeit mal, dass ich dir ein paar Fragen stelle? Nicht, hey, kannst du mein Mentor sein? Kannst du mein geistiger Vater sein? Sondern stell einfach mal Fragen, so, hey, wie wäre es, wenn wir mal einen Kaffee trinken? Ich hätte da, könntest du einfach für mich beten? Es ist so simpel und genau das brauchen wir. Und irgendwann wird dann jeder Sohn auch zum Vater und jede Tochter auch zur Mutter. Wenn du echte Sohnschaft erlebst, dann ist das der logische nächste Schritt. Und in diesem Bereich, genau wie in anderen Bereichen, ist Jesus unser Vorbild. Ja, ich lese nochmal den Satz vor. Und jetzt gehen wir ein bisschen auf Bibelexkursion. Malachi 3, 23, 24. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Und er, der Prophet Elia, wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann, mit einem Fluch, schlagen muss. Also, hier steht letzter Satz, letzter Vers im Alten Testament, dass Elia wieder kommen muss. Wer war denn der Prophet Elia im Neuen Bund? Habt ihr eine Ahnung? Ist er denn gekommen? Johannes der Täufer, ja. Das Ding ist, wir müssen mal schauen, was Jesus gesagt hat. Matthäus 17, Vers 10 bis 13. Übrigens, Jesus war gerade davor auf dem Berg der Verklärung mit Jakobus, Johannes und Petrus. Und wen haben die gesehen? Sie haben Elia und Mose gesehen. Das heißt, im Endeffekt kam sogar Elia in diesem Moment. Aber jetzt schauen wir mal, was Jesus sagt. Da fragten ihn die Jünger, Genau das, was wir uns die Frage stellen, wenn wir mal am Ende vom Alten Testament ankommen. Warum sagen denn die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen muss? Diese Schriftgelehrten waren echt schlau, oder? Letzter Vers im Alten Testament. Und die haben rausgefunden, dass Elia zuerst kommen muss. Sehr schlau. Jesus antwortete, es stimmt, Elia kommt und er wird alles wiederherstellen. Was für eine Verheißung, oder? Aber ich sage euch, Elia ist bereits gekommen. Doch sie haben ihn nicht erkannt, sondern haben mit ihm gemacht, was sie wollten. Genauso wird auch der Menschensohn durch sie zu leiden haben. Da verstanden die Jünger, dass er von Johannes dem Täufer sprach. Ah, okay, Johannes der Täufer war nicht Elia, aber er war nicht die gleiche Person, aber Johannes der Täufer kam im Geist von Elia. Er kam im Geist von Elia. So, was war denn, was bedeutet das? Der Geist von Elia, was ist das? Es ist geistliches Erbe. Wenn ihr euch mal die Geschichte von Elia und Elisa anschaut, Elisa kommt in das Leben von Elia und Elia tut richtig viele Wunder als Prophet. Der geht durch Israel und macht irgendwelche komischen Sachen und so weiter und dann kommt Elisa so an seine Seite und aus irgendeinem Grund will Elisa dann so abwimmeln. So, Gott sagt Elia so, ich hole dich jetzt zurück in den Himmel und Elisa verlässt nicht die Seite von Elia. Also ich bleibe bei dir. Und die gehen dann durch den Jordan, er schlägt mit seinem Mantel auf den Jordan und laufen hier trockenen Fußes durch. Früher hat Gott nur so ein Wunder getan, um so das ganze Volk durchzulassen. Bei ihnen war es auch zwei Personen, die mal durch den Jordan gehen mussten. Auch nett. Und als dann Elia in den Himmel hochgehoben wird, empfängt Elisa die doppelte Salbung von Elia. Und wisst ihr was? Elisa nimmt das Erbe, den Mantel von Elia und läuft auf der Erde weiter. Und ihr könnt es auch nachzählen, Elisa tut genau doppelt so viele Wunder wie Elia. Und er läuft in diesem Erbe und er ist genau der Nachfolger, wie Elia damals mit den Königen geredet hat und so weiter, macht Elisa genau weiter. Er hat die doppelte Portion, den doppelten Anteil von Elia bekommen. Und genau diese Geschichte von Elia und Elisa ist dieses Generationsdenken. Ich baue es auf und ich möchte, dass die Generation nach mir auf meinen Schultern steht. Und das ist der Geist von Elia. Und Jesus sagt, dass Johannes der Täufer im Geist von Elia gekommen ist. Und quasi den Auftrag von Elia erfüllt hat. Okay, wir lesen mal weiter. Könnt ihr mir noch folgen? Seid ihr dabei? Wir lesen mal weiter, was Jesus noch sagt. Matthäus 11, Vers 11 steht, ich sage euch, das ist Jesus, unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes den Täufer. Und doch ist selbst der Geringste im Himmelreich größer als er. Das heißt, Jesus hat eine ziemlich heftige Aussage gebracht. Johannes der Täufer, vielleicht Adam ist die einzige Ausnahme, Adam wurde nicht geboren, da wurde nur reingeatmet, aber er sagt, dass Elia größer ist als Mose, größer als Abraham, der Vater des Glaubens. Er ist größer als Elia, größer als David, als Salomo. Und wisst ihr, das ist eine krasse Aussage. Es hat keinen gegeben, die je geboren wurden, von unter allen Menschen, die je geboren wurden, hat es keinen größeren gegeben als Johannes der Täufer. Doch selbst der Geringste im Himmelreich ist größer als er. Kannst du mal zu deinem Nachbar treten und sagen, herzlichen Glückwunsch, du bist größer als Johannes der Täufer. Ich frage mich, entweder war Johannes der Täufer nur 1,20 Meter groß oder, nein, Spaß. Okay, warum sagt Jesus sowas? Versteht ihr? Unter allen, die jemals geboren wurden, heißt unter allen, die auch im alten Bund waren. war keiner größer als Johannes der Täufer. Was bedeutet es? Johannes der Täufer war derjenige im Alten Bund, der einzige im Alten Bund, der erkannt hatte, dass Jesus der Messias ist. Er war der einzige Prophet, der einzige, auch verglichen zu allen Königen, der einzige, der Jesus als den Messias erkannt hat. David hat gedacht, es ist sein Sohn Salomo. Mose hatte seine Hoffnung in Josua. Abraham hat seine Hoffnung in Isaak gehabt. Johannes ist aber der einzige Zeuge des Alten Bundes, der Jesus als das Lamm Gottes wahrgenommen hat. Was ist also im Dienst von Johannes passiert? Wir haben vorhin darüber geredet. In Matthäus 3, Vers 16, als Johannes der Täufer Jesus getauft hat, ist Folgendes passiert. Ich lese es vor. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Johannes tauft Jesus im Geist von Elia und in dem Moment reißt sich der Himmel auf. Das steht im Neuen Testament. Der Himmel ist bei der Taufe wie aufgerissen. Und diese Stimme hat sich sozusagen das Herz des Vaters wieder dem Sohn zugewandt. Und es war sichtbar. Der Himmel ist aufgerissen und der Vater hat gesprochen: Dies ist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und versteht ihr, die Reihenfolge ist wichtig. Jesus ist nicht rumgelaufen und hat gesagt: Gott ist mein Vater, sondern bis dahin hat er es noch nicht gesagt. Und dann kommt der Vater und er wendet sein Herz wieder den Söhnen zu. Wisst ihr was? Und das spreche ich jetzt zu eurer Generation, wenn ich so sagen darf. Es muss mit euch anfangen. Wir sind bereit. Wir wollen das. Aber die Reihenfolge ist, dass er das Herz der Väter und Mütter den Kindern zuwendet. Ich glaube, dass es eine Power ist, wenn ihr anfängt, dann fangt an, uns richtig krass zu glauben. Deutschland wird nicht bereit sein für das, was da freigesetzt wird. Und der Vater, die Stimme des Vaters aus dem Himmel spricht über Jesus: Dies ist mein geliebter Sohn. Das heißt, die Prophetie von Malachi kommt in Erfüllung und Jesus fängt an und man sieht bei ihm, dass sein Herz komplett dem Vater zugewandt war. Immer wieder sagt Jesus: Was ich sage, ist alles, was ich den Vater sagen höre. Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Nachdem der Vater sich dem Sohn zugewandt hat, ist der Sohn komplett auf das ausgerichtet, was der Vater will. Und diese Prophetie ist in Erfüllung gekommen und Jesus hat diese Prophetie jetzt für uns verfügbar gemacht, für dein Leben. Er hat es wiederhergestellt. Du darfst jetzt mit dem Vater verbunden sein. Der Vater im Himmel ist dir zugewandt. Und gleichzeitig ist es aber auch für uns verfügbar in unserem Leben. Wie ich zu einem geistlichen Vater wurde, war, als ich in Reading war, in meinem ersten Jahr, und habe immer wieder überlegt, warum sind hier keine Leute, die sich in mich investieren wollen? Ich hatte meinen Mentee, immer meinen Intern, der aus dem dritten Jahr, der musste mich begleiten. Und sonst kannte ich niemand aus dem zweiten oder dritten Jahr. Es war in Reading nicht so, wie es jetzt ist. Die Schuljahre in Bethel waren so getrennt voneinander. Ich kannte einfach keine Leute aus dem zweiten oder dritten Schuljahr. Und auch sonst die Leiter in Reading. Ich dachte mir so: Warum ist da niemand, der in mein Leben investieren will? Warum gibt es da niemand, der sich irgendwie überhaupt für mich interessiert? Und dann bin ich ins zweite Jahr gekommen. Ich habe gesagt: Das endet mit mir. Ich werde das erste Jahr jetzt lieben. Ich habe mir im zweiten Jahr dann 5 Jungs rausgesucht, die ich dann gementort habe. Einfach mich getroffen habe, die gefragt habe, wie es denen geht. Ich habe angefangen, dieses Ding zu durchbrechen. Wir haben das Deutschlandgebet dann gestartet. Und das eigentliche Ziel vom Deutschlandgebet war, dass wir Leute finden, die wir mentoren können. Das war das ursprüngliche Ziel davon. Und natürlich Jesus anzubeten. Und da hat sich natürlich da viel mehr draus entwickelt. Und was ist da passiert? Diese Jahrgänge haben sich dadurch verbunden. Und es war immer eine Community. Und wir haben angefangen, dass Bethel, selbst in Bethel, diese Trennung zwischen erstes und drittes Jahr aufzuheben. Es war, was im Kleinen passiert ist, was danach im Großen verfügbar ist. Eines Tages saß ich bei meinen Eltern im Wohnzimmer, habe ein Buch gelesen, und während ich das Buch lese, kommt der Heilige Geist ins Zimmer rein. Und ich wurde so berührt von seiner Gegenwart. Und der Heilige Geist sagt zu mir: Simeon, du hast versucht, alles zu sein. Und dieser Satz ging so tief. Und auf einmal kamen bei mir so 100 Titel in den Kopf. So, ja, ich habe versucht, Schulleiter zu sein, Prediger zu sein, Freund zu sein, Songwriter, Designer, Maria zu Jesu Füßen. Ich habe versucht, sportlich zu sein. Ich habe versucht, gesund zu sein. Ich habe versucht, ein Vorbild zu sein. Ich habe versucht, das und das zu sein. Und es war so anstrengend. In dieser Zeit, da habe ich die Schule schon geleitet. Es war so eine Anstrengung. Ich habe versucht irgendwie, ich will in Deutschland was bewegen. Und ich habe versucht, diese ganzen Träume zu leben. Und Gott sagt zu mir auf einmal: Du hast versucht, alles zu sein, aber sei einfach nur ein Vater. Und ich so, hä? Ich hätte jetzt erwartet, dass er sagt, sei einfach nur ein Sohn. So habe ich bis jetzt gekannt, wie er mit mir geredet hat. Und es hat mich komplett rausgeworfen. Ich so, was? Also, sei einfach nur ein Vater. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass es mein ganzes Leben einfacher macht. Ich muss nicht mehr versuchen, der beste Prediger zu sein. Ich muss nicht mehr ein Songwriter sein, der Lieder nach Deutschland bringt. Ich muss nicht mehr Lobpreis machen, damit ich ein toller Lobpreiser bin. Sondern ich mache diese Sachen, weil ich ein Vater bin. Weil ich ein Vater bin, predige ich. Weil ich ein Vater bin, investiere ich mich in Leute. Weil ich ein Vater bin in der Umgebung, singe ich nicht nur für mich selber Lobpreis in meinem Zimmer, sondern fange an, mein Herz Leuten weiterzugeben. Und zeigt dadurch, wie ich Lobpreis mache, was möglich ist, wie man Lobpreis leiten kann. Mit was für einer Freiheit man leben kann. Versteht ihr? Mein Blick hat sich in diesem Tag verändert. Ich wollte nicht mehr erfolgreich sein. Ich wollte nicht mehr das sein. Ich wollte nicht das. Ich wollte nicht diesen Titel haben und Schulleiter und was auch immer. Sondern ich habe gemerkt, ich bin zuallererst ein Vater im Leben. Natürlich bin ich Sohn. Das steht bei mir als Fundament Identität. Aber ich bin Vater. Und alles, was ich mache, fließt hier raus. Und es macht alles einfacher. Ich muss gar nicht mehr so viel drüber nachdenken, warum ich jetzt predige. Natürlich predige ich nicht um Prediger, sondern ich kann nicht aufhören zu predigen, weil ich ein Vater bin. Ich muss doch Leute großziehen. Ich muss doch Leuten dieses Wort beibringen, dieses Herz Gottes beibringen. Wie könnte ich anders, als meinen Mund aufzumachen, Leute zu mir einzuladen, sie auf einen Kaffee einzuladen? Wie könnte ich anders, als gesund zu leben? Früher habe ich das für mich gemacht, jetzt mache ich das, weil ich ein Vorbild sein will. Ich will lang verfügbar sein für die Welt. Ich will, versteht ihr, was ich meine? Ich lebe nicht mehr für mich selber. Ich lebe für Christus, der in mir lebt. Und ich habe einen Auftrag auf dieser Welt, ein Vater zu sein. Und ich bete für eine Generation, die erkennt, dass das Schönste und Höchste ist, sich in die nächste Generation zu investieren. Nichts birgt mehr Frucht in sich. Und das ist langanhaltende Erweckung. Und deswegen gedeiht Erweckung in Familie. Und ich sage dir eins: Fang an, das zu machen, was du dir von den geistlichen Eltern, die du vielleicht nie hattest, immer gewünscht hast. Wenn du an eine Sache denkst, ja, das und das hat doch niemand für mich gemacht, dann sei du die Person, die das und das macht. Weil ganz ehrlich, das, was du dir gewünscht hast, ist die Sache, die in deinem Herzen ist. Seid ihr noch da? Ich will euch noch einen Schlüssel mitgeben, um diese Lüge zu brechen, dass es schwierig ist, geistig Vater oder Mutter zu sein. Ja? Und zwar, ich erzähle euch eine Geschichte. Ich hatte einen Student, Jakob, in Reading. Und der kam an nach Reading und er kam so mit verschränkten Armen bei uns in der Gruppe an. Ich war im dritten Jahr, ich war Praktikant, ich war sozusagen sein Mentor. Kam so an und so, stand so da. Und dann sollte jeder in der Gruppe sich vorstellen mit einem Wort. Und dann ging so die Gruppe rum und dann sagt Jakob so, hallo, ich bin der Jakob und ich bin kritisch. Und ich war so, oh, Jesus, danke Jesus, dieser Mann, sein Herz wird so verändert dieses Jahr. Wenn das eine Wort ist, mit dem du dich beschreiben würdest, schon krass. Und dann haben wir uns getroffen zum ersten Mentoring und wir saßen uns so gegenüber. Und Gott hat mir richtig krass über sein Leben was gesagt. Einfach diese prophetische Gabe über seinem Leben freigesetzt. Und wir sitzen uns so gegenüber und ich frage so, Jakob, wie geht's dir? Er so, ja gut, passt schon, alles gut. Und ich sitze so da und es war wie Würmer aus der Nase ziehen. Ich so, was mache ich jetzt mit diesem Typen und was auch immer. Und auf einmal sagt er, ja okay, dann fange ich halt an zu erzählen. Und ich war so, okay. Und dann fängt er mir an, aus seiner Vergangenheit zu erzählen, seine Geschichte zu erzählen. Und der Junge sitzt dort und heult Rotz und Wasser. Er erzählt mir seine Geschichte von seiner Kindheit, seinen Eltern, was auch immer. Und er sitzt da und weint und weint und weint und weint. Und ich sitze so da und ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Ne? Und er so, Simon, ich habe keine Ahnung, ich habe seit Jahren nicht so geweint. Ich wusste nicht, dass ich das kann. Und er sitzt so da. Und ich merke, irgendwas passiert ihr. Und dann waren die nächsten Monate so krass. Wir haben uns immer wieder getroffen. Und Jakob hat mir erzählt, wie er abends nicht, der Heilige Geist hat ihn nicht schlafen gehen lassen, bevor er sich nicht um sein Herz gekümmert hat. Und dann abends immer wollte er schlafen gehen, sagt so sein Herz so, hey Jakob, du musst noch der und der Person vergeben. Du musst noch das und das aus deiner Vergangenheit loslassen. Und dann so, wollte er Zeit mit Jesus verbringen, sagt der Heilige Geist, hey, hast du schon mit deinem Herzen geredet? Du musst doch das und das loslassen. Und es ging für 3 Monate, wo er jeden Abend und sein Herz kennengelernt hat und sein ganzes Leben aufgearbeitet hat. Dieser Mann hat angefangen aufzublühen und das Leben ist nur aus ihm rausgesprudelt. Und am Ende hatten wir so ein Treffen und Jakob war mit mir in diesem Meeting. Der hat mir die Füße gewaschen, was echt so ein richtig krasser Moment war. Und er schaut mich so an und sagt, Simeon, du hast mein Leben verändert. Und ich sitze so da und dieser Satz war so, keine Ahnung, darf man sowas überhaupt sagen? Also es war so richtig so, was habe ich gemacht? Dann bin ich wirklich heimgegangen und ich hatte das Gefühl, als hätte ich dafür gar nichts getan. Ich habe doch einfach nur an ihn geglaubt. Und dann habe ich gemerkt, genau das ist der Schlüssel. Ich kann mich so viel anstrengen, wie ich will. Ich kann so sehr versuchen, dich zu verändern. Aber ich kann dich nicht verändern. Aber weißt du was? Der Glaube setzt Gnade frei, dass du dich veränderst. Gnade, die dich nicht verändert, ist keine Gnade übrigens. Tote Theologie. Gnade muss dich verändern. Echte Gnade gibt dir die Kraft, dich zu verändern. Und da habe ich gelernt, dass das, was bei Gott mit mir gilt, gilt genauso bei mir mit der Welt. Bei mir mit anderen Menschen. Versteht ihr das? Wenn als ich angefangen habe, an Gott zu glauben, habe ich eigentlich gemerkt, dass er viel mehr an mich glaubt. Er sieht was in mir, was ich nicht sehe. Er sagt, Simon, du bist heilig, gerecht, rein. Ich habe einen großen Plan mit ihm. Wo siehst du das? Ich glaube zwar an Jesus, aber er glaubt so viel heftiger an mich. Und wisst ihr was? Dieser Glaube hat Gnade in mir freigesetzt, dass ich mich angefangen hatte zu verändern. Wisst ihr, weil nicht unsere Anstrengung uns zur Umkehr führt, sondern seine Güte. Wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Das, was durch ihn bei uns klappt, das klappt auch durch uns bei der Welt. Sein Glaube an mich hat in meinem Leben Gnade freigesetzt, dass ich mich verändern konnte. Genauso setzt mein Glaube an eine andere Person, der ja auch Gottes Glaube ist, die Gnade frei, dass die Person sich verändert. Wenn ich anfange, an Bene zu glauben, Bene ist mein Praktikant, Und wenn ich anfange, Sachen über ihn aussprechen, die wahr sind, die Gott über ihm sieht, und ich sage, wen ich glaube an dich, das setzt Gnade frei, und zwar nicht meine Gnade, sondern Gottes Gnade. Wisst ihr warum? Weil ich kann ja nicht in Bene mehr sehen, als Gott in ihm sieht. Alles, was ich in ihm sehe, ist das, was Gott über ihn sieht. Das heißt, alles, was ich in Übereinstimmung mit Gott über ihn ausspreche, ist der Glaube Gottes an Benes Leben. Das bedeutet, wenn ich anfange, an Menschen zu glauben, kommt Gottes Gnade in ihr Leben, sie zu verändern. Durch ständiges Kritisieren hat sich noch nie jemand gesund und nachhaltig verändert. Dadurch, dass jemand mehr an dich glaubt, als du es jemals getan hast, veränderst du dich. Vielleicht hat die Person ein falsches Gottesbild, kann das nicht annehmen, dass Gott gut von ihr denkt. Und du bist in der Hinsicht die Verkörperung Gottes, die der Person zeigt, wenn jemand so an mich glauben kann, obwohl ich das noch nicht sehe, dann muss ja Gott auch an mich glauben. Je mehr man sich selbst Druck macht, eine Person durch Mentoring zu verändern, desto schwieriger wird es nicht, weil du nicht die Person bist, die die Person veränderst, sondern nur dadurch, dass du unentwegt anfängst, an die Person einfach und beständig dran bleibst, immer wieder glauben, 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 glauben. Wie hat Gott dich verändert? Er hat dir immer wieder Gnade gezeigt, er hat immer wieder an dich geglaubt, er hat dich immer wieder in deine Berufung gerufen, er hat dich auf einen höheren Standard gerufen, er hat immer wieder gesagt, Simeon, du bist genug und du musst nicht so leben, wie die Welt lebt. Du bist der Sünde gegenüber gestorben. Ich sehe dich heilig, rein und gerecht. Egal, was du machst in deinem Leben, aber da ist ein besserer Weg für dich. Und das ist das Ding, wenn wir anfangen zu glauben, unentwegt wird sich eine Person verändern. Wenn du gerade Schwierigkeiten hast, eine Person aus Gottes Augen zu sehen, ganz einfach, frag Gott, wie er sie sieht. Und dann halte an der einen Sache fest und glaub das über die Person. Wisst ihr, Glaube versetzt Berge. Jesus sagt, Glaube ist wie ein Senfkorn, ein Same. Leute, es ging nie um die Größe des Senfkorns. Manche sagen, oh, ich habe überhaupt Glaube wie ein Senfkorn. Jesus sagt es dafür, jeder hat Glaube wie ein Senfkorn. Das ist so wenig, das ist so klein. Aber es ging nie um die Größe. Wenn du einen Senfkorn die ganze Zeit in der Hosentasche trägst und den Leuten zeigst, guck mal, so viel Glaube, aber ich schau mal hier, zack, zack. Also, es bringt niemanden was. Was musst du machen? Du musst diesen Senfkorn in die Erde bringen. Abwarten, bewässern, warten, bewässern, warten. Die Jahreszeiten vergehen, auf einmal wächst da ein Baum raus. Was redet Jesus in diesem Moment? Es geht nicht um die Größe des Glaubens. Es geht um die Beständigkeit. Muss dranbleiben. Dein Glaube, dass aus diesem kleinen Senfkorn mal ein Baum wachsen wird, der mal vielen Vögeln eine Heimat geben wird, der Schatten werfen wird. Ich will dich herausfordern und ermutigen, werf mal deine Gedanken von früher über Bord und fang an, Ja zu sagen zu einer Generation. Wenn du durch die Nachrichten oder durch irgendwelche Leute, die gesagt haben, ja, die Jugend von heute, dann fang an, deine Gedanken zu erneuern mit der Wahrheit. Die Jugend von heute ist so on fire, wie ich das noch nie erlebt habe. Die brennen für Jesus. Ich habe Gen Z-Leute gesehen, ich habe Leute, Millennials gesehen, die verändern die Welt. Und ich weiß, die Jugendlichen, die jetzt wieder hochkommen, die brauchen nicht, dass wir die verurteilen. Ja, ihr sitzt doch nur am Handy, ihr macht doch nur das. Diese Leute sind Genies. Was die am Handy lernen, die sind Genies in Kommunikation. Die können Sachen formulieren, die können kommunizieren wie keine Generation davor. Diese Leute haben ein Brain, ein Mastermind, die haben Vision. Die denken global. Die haben eine andere Stärke als die Generation vor uns. Und was die von uns brauchen, ist nicht ein Vorwurf, ist, die brauchen, dass wir an sie glauben. Hey, in dem ganzen Wirrwarr von deinem Leben, ich weiß, dass da was in dir ist. Ich weiß, dass du das machen kannst. Ich weiß, dass du es schaffen kannst. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und das ist das, was wir brauchen. Und ich will es euch sagen, Glaube ist kein Werk. Glaube ist, wenn wir anfangen, uns eins zu machen mit dem, was Gott über die Person sagt. Ganz einfach. boah Gott, ich sehe nichts, aber er hat es gesprochen. Wenn du noch nichts gehört hast, dann sprich einfach die Sachen aus, die über jeden Christen stimmen. Oder jeden Bald-Christen. Fang an, an eine Person zu glauben, mehr als sie je geglaubt hat. Und das ist, glaube ich, so eine Ermutigung heute. Es braucht beständigen Glauben. Und ich will es einfach nochmal erinnern. Vaterlosigkeit ist Vergänglichkeit. Vaterschaft ist Beständigkeit. Lass uns eine Generation werden und Generationen werden, wo die Generationen nach uns nicht mehr alles von Null erfinden müssen. Nicht mehr wieder lernen müssen, wie geht man in Heilung nach? Wie baut man mit Beziehung mit Gott? Ja, wie ich struggle mit Finanzen meine Jahre in Reading oder beim Studium oder was auch immer, sondern man steht dann dahinter und sagt so, wow, wir bauen jetzt, ich gehe arbeiten für eine Generation. Ich schreibe vielleicht meine Gedanken in ein Buch auf, weil ich nicht will, dass es mit mir endet. Ich fange an, meinen Mund aufzumachen in der Kleingruppe, weil das mit Gott, was Gott bei mir gemacht hat, wird eine andere Person segnen. Und dafür will ich euch ermutigen, lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Ich würde einfach gerade gern beten. Halleluja. Vater, ich bete, dass du Väter und Mütter rufst, Jesus, in dieser Gemeinde, an diesem Ort. Vater, ich bete, dass du sie erwächst, dass du sie aufwächst. Vater, ich bete jetzt diese schlafende Elite, die in dieser Gemeinde schon gar nicht mehr so schläft, die richtig wach ist und erweckt ist. Vater, ich bete für neuen Mut. Und wir sprechen euch zu, als jüngere Generation, wir brauchen euch. Wir wollen euch. Wir wollen eure Einsichten, eure Weisheit, eure Gebete, euren Zuspruch. Wir wollen eure Liebe, wir wollen euer Essen, wir wollen euer Trinken und euer Geld. Wir brauchen euch. Wir brauchen euren Zuspruch, euren Glauben. Wir brauchen die Ermutigung. Wir brauchen das, was ihr im Herzen tragt, das, was Jesus zu euch vor 10 Jahren gesagt hat, vor 20 Jahren, was er euch letzte Woche in der Bibel gezeigt hat. Wir brauchen eure Beziehung mit Gott. Wir brauchen eure Durchbrüche. Wir brauchen das, womit ihr gekämpft habt, womit ihr gerade kämpft und womit ihr noch durchgehen werdet. Wir brauchen eure Prozesse. Wir brauchen euch an Bord. Diese Erweckung wird nicht nur durch die junge Generation kommen. Die wird passieren, wenn wir eine ältere Generation haben, die glaubt. Und glaubt mir, ich mache das schon mit der nächsten Generation. Ich glaube an die Gen Zs bei uns in der Jugend. Ich glaube an die. Ich glaube schon an Generation Alpha. Ich frage schon Gott nach Worten, dass er mir in mein Herz reinschreibt, was hast du in diese Generation gelegt, was ich noch nicht sehe? Ich will der sein, der mehr an Gen Z glaubt, als sie an selber an sich glauben. Ich will die Person sein, die die Bühne freigibt, die Leute ermutigt, die groß macht, die Raum schafft, die im Hintergrund betet, die Wasserflaschen gibt, die dasteht und die Person auffängt, wenn die im Stadion gesungen hat, von der Bühne runterkommt, ich bin der Erste, der die Umarmung gibt. Ich will die Person sein, die Leute an Orte bringt, wo sie niemals gedacht hätten, dass sie sein werden. Und es fängt an mit einem Abendessen, mit einem Kaffee trinken, mit einer Frage, wie geht's dir? Darf ich für dich beten? Und ich will das in euch hervorbringen, ich will euch ermutigen, du kannst das, du kannst das, du kannst das, du kannst das. Es ist nicht schwierig, weil es nicht dein Werk ist. Du kannst niemanden verändern. Das Einzige, was du brauchst, ist, an jemanden zu glauben. Und wenn du merkst, du musst nicht an jeden glauben, aber wenn du irgendeine Person siehst, die dir immer wieder auffällt, geh hin, lad die Person ein, trink einen Kaffee, back ihr ein Brot. Vater, und ich bete, dass eine Generation in Deutschland aufsteht, dass wir diesen Fluch loswerden, dass wir alles von Null lernen müssen. Sondern dass wir kommen werden und in dem Segen von Vaterschaft, Beständigkeit, von Erbe, von Wohlstand, von Liebe und von den Offenbarungen und Durchbrüchen von Generation zu Generation zu Generation zu Generation leben werden, dass Deutschland Ort der Vaterschaft wird. In Jesu Namen. Amen.